Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal.
Ache.
Ache. 2-1 Lautern! Der ausverkaufte Betze wartet auf
90 plus 6. Der Treffpunkt Betze Podcast.
Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
Mensch, Leute, was haben wir uns eigentlich für einen Verein ausgesucht? Noch vor 2 Wochen saßen wir hier zu dritt, die Stimmung nach der herben Derby-Pleite gegen den KSC komplett im Keller und dann stehst du auf einmal auf dem 16. Tabellenplatz und der Abstieg ist wieder mal in greifbarer Nähe. Und jetzt, 2 Wochen später, der FCK hat 2 6-Punkte-Spiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen und steht mit 28 Punkten auf einem soliden 15. Platz und hat wieder einmal eine solide Ausgangslage. Darüber sprechen wir in dieser 18. Folge von 90 plus 6 und damit auch ein herzliches Willkommen an alle, die uns regelmäßig, aber natürlich auch unregelmäßig zuhören und natürlich auch an meine beiden heutigen Podcast-Kollegen. Hallo Leo, hallo Nico.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Sehr schön, Männers, da sind wir wieder. Ich würde sagen, lasst uns direkt rein ins Getümmel oder wie Arne Zeigler auch sagen würde, wir haben heute eine pickepackevolle Sendung. Wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, der FCK hat 2 ziemlich verrückte Wochen hinter sich. 6 Tore, allein 5 davon durch Ragnar Ache. Da bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, wer soll uns noch aufhalten? Aber Spaß beiseite, Einstiegsfrage an euch, wie ist so eure ganz persönliche Stimmung nach diesen letzten beiden Spielen? Oder ich würde vielleicht doch nochmal anders fragen, nur noch 13 Punkte bis Platz 3, oder?
Richtige Einstellung. Also, wenn wir jetzt eine Serie starten, gegen Hannover gewinnen, dann kommt die Länderspielpause und wenn wir dann so weitermachen, dann ist der Aufstieg auf jeden Fall noch greifbar.
Oh, es geht direkt gut los.
Ich habe mal nachgerechnet. 55 Punkte können wir jetzt, also wir können noch aus den 9 Spielen 27 Punkte holen, damit hätten wir 55 am Ende auf dem Konto. Moneyboy hatte vor 2 Wochen eine ähnliche Rechnung für den FC Schalke aufgestellt. Ich sag mal so, damit muss man ja aufsteigen und ich bereite hier schon die Stadt Köln darauf vor, dass hier im Mai der FCK einmal zum Relegationshinspiel oder Rückspiel antanzt. Also nächstes Jahr spielt der FCK nicht nur Erste Liga, sondern auch Europa League, das ist ja wohl ganz klar.
Und Enes Hayri hat mal auch in einem Interview nach dem Spiel gesagt, dass er von den ausstehenden 39 Punkten auch alle 39 Punkte holen möchte. Also die Richtung ist auch in der Führungsetage ganz klar.
Ja, großartig. Der FCK, wie er leibt und lebt. Ja, aber mal weg von diesen schönen Utopien und diesen schönen Vorstellungen. Also natürlich steht der FCK trotz der beiden Siege weiter im Abstiegskampf. Ich habe vor ein paar Tagen noch gesehen, kürzlich waren es noch 12 Spiele und es hätte 18 Punkte bis zu 40 Punkte-Marke gebraucht. Also zu dem Zeitpunkt ein Schnitt von 1,5 Punkten. Jetzt sind es noch 12 Punkte bis zu 40 Punkte Marke und 9 Spiele, also knapp 1,3 Punkte pro Spiel. Daran sieht man auch, so wirklich hat sich eigentlich nichts verändert, aber nichtsdestotrotz, die Ausgangslage ist eine bessere. Und ich glaube auch von außen betrachtet, auch wenn der Unterschied zwischen 1,3 und 1,5 nicht allzu groß ist, kann man sagen, der Druck ist meines Erachtens nach ein bisschen geringer geworden. Aber wir sprechen von der zweiten Liga, das kann sich binnen 2 Wochen natürlich auch wieder schnell ändern.
Also mein Empfinden war, okay, wir haben jetzt die beiden Abstiegskracher gewonnen, da muss man ja jetzt sich wohl ein bisschen Luft verschafft haben. Im Endeffekt hat man genau 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16, weil alle Mannschaften unten auch anfangen zu punkten. Und ja, man kann sich einen Freischuss erlauben, spielt aber gleichzeitig noch gegen Hannover, den HSV und weitere Kracher von oben. Also meine persönliche Wahrnehmung ist eine andere, als die Tabellensituation am Ende es aussagt und macht eigentlich nur noch deutlicher, wie schlimm es um den FCK stehen würde, hätte man diese 2 Spiele verloren. Gott sei Dank hat man das nicht. Gerade gegen Rostock fand ich, war es ein sehr souveräner Auftritt. Aber jetzt angenommen, auch man hätte das Spiel gegen Osnabrück nur unentschieden gespielt oder sogar verloren, was ja durchaus auch möglich gewesen wäre. Ja, dann sollte sich kein FCK-Fan jetzt hier auf irgendwie sagen, wir sind durch diese Saison, haben wir gar nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Aber ich glaube, da sind wir alle von den letzten Jahren ein wenig gezeichnet, dass wir das nicht machen würden.
Hätten wir das Spiel gegen Osnabrück auch verloren, dann wären die ja auch wieder auf, ich glaube, 3 Punkte rangekommen. Und dann wäre es auch wieder ein realistisches Szenario gewesen, dass du noch Tabellenletzter werden könntest. Und deswegen war auch der Sieg vor allem gegen Osnabrück extrem wichtig.
Ja, absolut, weil Osnabrück hätte dann auch 3 Spiele in Folge gewonnen und hätte damit endgültig den Bock umgestoßen und wäre so punktemäßig auch so nah dran gewesen. Ich korrigiere dich kurz, Nico, es wären 4 Punkte gewesen, aber es spielt ja eigentlich keine Rolle, weil das hast du im besten Fall in 2 Spieltagen hast du das aufgeholt. Und dann wäre der Abstiegskampf natürlich noch ein ganz anderer gewesen. Aber so ist es zum Glück nicht. Wie gesagt, der FCK steht auf Platz 15 mit 28 Punkten, hat damit auch Schalke 04, Wien Wiesbaden und sogar auch Magdeburg wieder mal ein bisschen tiefer mit reingezogen. Jetzt stehen aber, Leo, du hast es gerade schon gesagt, für den FCK auch ein paar durchaus schwierige Wochen bevor. Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Fürth, alles Mannschaften, die oben stehen, die durchaus auch das Potenzial haben, mit um den Aufstieg zu spielen. Und das werden natürlich ganz, ganz andere Spiele als die letzten beiden. Apropos die letzten beiden Spiele, lasst uns doch mal reingehen. Der FCK hat in Rostock gespielt und hat jetzt zuletzt auch zu Hause gegen Osnabrück gespielt. Welches Resümee habt ihr für euch persönlich unter das Rostock-Spiel gezogen?
Dass die Mannschaft dann doch noch Charakter hat. Das wurde ihr ja extrem krass abgesprochen nach der Karlsruhe-Niederlage, nach der heftigen. Und dass du dann so zurückkommst mit einem 3-0-Sieg in so einem wichtigen Spiel, das zeigt schon, dass es auch in der Mannschaft stimmt, dass Friedhelm Funkel einen großen Einfluss, denke ich mal, hat und dass die auch wirklich gar keinen Bock haben, nochmal in die dritte Liga abzusteigen.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du denn eine Idee, Nico, was nach dem 4-0 gegen den KSC passiert sein könnte, sodass die Mannschaft dann in Rostock eigentlich so ein gänzlich anderes Gesicht gezeigt hat?
Mitternachtstraining unter Antwerpen.
Ja, die haben Antwerpen schnell eingeflogen. Vielleicht war das wirklich mal so, also ich bin der Meinung, dass die Mannschaft das erste Mal wirklich selbst in die Kritik genommen wurde, auch von den Fans. Kein Kramotzes, der irgendwie rausgerufen wurde oder jetzt auch kein Funkel, der sich irgendwie da vorstellen konnte. Gegen den KSC hat die Mannschaft wirklich knüppeldick abbekommen und vielleicht war das wirklich mal so das Signal, hey, wir sind dran schuld, wir müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Und vielleicht war das wirklich auch mal benötigt, dass die richtig mal die Meinung gegeigt bekommen.
Hinzu kommt ja auch noch, das ist nicht so richtig öffentlich geworden, aber ich glaube, es war Ragnar Ache, der sich in dem Interview versprochen hat. Es gab ein paar Tage nach dem KSC-Spiel scheinbar eine Aussprache zwischen Fans und der Mannschaft. Das war, wie gesagt, nicht für die Öffentlichkeit gedacht, deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so stark diskutiert worden. Da wurde das aber nochmal fortgeführt, dass es diese Aussprache gab, dass die Fans der Mannschaft nochmal ihre Meinung gegeigt haben. Und die wenigen Spielerstimmen, die ich dazu gehört habe, waren auch im Prinzip sehr positiv und hatten so die Message, ja, da haben wir nochmal gemerkt, worum es eigentlich geht. Und das war so der Anstoß zur ersten Veränderung.
War das so ein bisschen wie damals in der dritten Liga, als dann den Fans, weil es so schlecht lief, Lunchboxen für die Auswärtsfahrten angeboten wurde? Ich weiß nicht, ob ihr den Clip kennt, wo sich Florian Pick da nach einem öffentlichen Training da als einziger hinstellen muss. Ja. Und irgendeinem zu Recht wütender Fan sagt, behaltet doch eure scheiß Lunchboxen, wir wollen Punkte, wir wollen Siege. Fand ich immer wieder ein schöner Clip, der immer wieder auf Twitter auftaucht. Aber ich finde, ja, man hat auf jeden Fall nach dem KSC-Spiel, ich glaube, auch was wirklich ja wichtig war in der Retrospektive, dass man diesmal, dass sich keiner da irgendwie rausnehmen konnte. Also es war nicht, okay, die Mannschaft hat schlecht gespielt, aber Julian Kral oder aber Ragnar Ache waren wenigstens gut, sondern es war einfach von vorne bis hinten eine so schlechte Leistung, dass sich da jetzt keiner so sagen konnte, ja, ihr wart schuld, ich habe ja wenigstens meinen Job gemacht. Und ich glaube, das hat die Mannschaft ein bisschen zusammengeschweißt, zumindest so von außen. Gegen Rostock war das erste 0-0-Spiel in der Liga. Ich finde, das muss man hier auch nochmal explizit würdigen. Aber ich muss auch wirklich sagen, also Rostock war auch schon echt sehr, sehr schlecht. Also da hat der FCK wirklich einen dankbaren Gegner an dem Tag gefunden. Ob sie jetzt so schlecht waren, weil der FCK es so gut gemacht hat.
Ja, vielleicht brauchst du das auch in der Situation.
Ja, kann ja auch mal sein, dass, also ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, dass Gegner gegen den FCK nicht zur Hochform auflaufen, sondern auch mal einen schlechten Tag erwischen. Aber das war schon echt sehr, sehr wenig.
Man muss ja auch noch dazu sagen, wenn Torhüter Kolke nicht einen Sahnetag erwischt hätte, dann wäre das Spiel eben nicht 3-0 ausgegangen. Ich habe jetzt noch die Szene, ich glaube, da stand es schon 1-0. Redondo läuft alleine auf Kolke zu und vermasselt es dann. Das Spiel hätte locker 5 oder 6-0 ausgehen können und niemand hätte sich beklagen dürfen.
Und dann noch der Lattentreffer von Purac, genau.
Genau.
Ja, also das fand ich auch, Das wäre durchaus noch möglich, dass das höher ausfällt, aber ja klar, mit der roten Karte dann in der, oder gelb-roten Karte in der ersten Hälfte war das dann recht schnell irgendwie vorbei. Aber ich fand, auf der einen Seite war Rostock wirklich nicht gut, aber man kann auch sagen, wirklich, also dass der FCK es auch einfach durchaus sehr, sehr gut gemacht hat. Also gerade gegen Rostock ist mir vor allem Kenny Redondo wirklich positiv aufgefallen. Müssen wir noch groß über Ragnar Ache reden?
Bester Mann.
Er wird bestimmt noch das eine Mal, ein oder andere Mal in dieser Folge hier zur Sprache kommen. Aber ja, das Experiment Redondo ist unter Funke, würde ich sagen, geglückt. Im Gegensatz jetzt so zu Kraus oder zu Linsky. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen gegen Rostock.
Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt auch mal tatsächlich kurz zurücklehnen und einfach mal die nackten Zahlen genießen, was Ragnar Ache anbetrifft. Das ist nämlich wirklich verrückt. Ragnar Ache braucht durchschnittlich 89 Minuten pro Tor. Das ist Liga-Bestwert. Es gibt keinen zweiten Spieler, der unterhalb der 100 Minuten liegt. Ragnar Ache steht auf Tabellenplatz, auf Platz 2 der Torjägerliste. Vor ihm ist nur noch Robert Glatzel. Allerdings hat Glatzel 25 und nicht 19 Spiele für 16 Tore wiederum gebraucht. Und Ragnar Ache ist der treffsicherste Stürmer in der bisherigen Rückrunde. Ja, also wo wir diesen Stürmer hergezaubert haben, das frage ich mich immer noch. Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, wann der FCK das letzte Mal so einen geilen treffsicheren Stürmer hatte, mit so einer Quote, mit so einer Präsenz auf dem Platz. Und wann hatten wir das letzte Mal einen potenziellen Torschützenkönig in unserem Kader? Ich habe keine Ahnung.
Moe Trissou oder Sridhar Lakic fällt mir jetzt noch ein.
Stimmt, Moe Trissou müsste so der letzte gewesen sein, der so, ja, so ein, zweimal an dieser Qualität gekratzt hat, zumindest was so Richtung Torjägerkanone geht.
Da haben wir aber auch immer im Aufstieg mitgespielt.
Ja, und der war nicht genau, irgendwie die Hälfte der Saison noch verletzt. Also.
Stimmt auch. Und ich finde auch das Gesamtpaket von Ragnar Ache einfach beeindruckend. Das hatte in Sridhar Lakic nicht, das hatte in Moe Trissou nicht, dass die wirklich, der ist schnell, der Ragnar Ache, der ist ein guter Fußballer. Links wie rechts schießt er die Tore, der ist unfassbar gut in der Luft. Mal schauen, wie lange der noch bei uns ist, wenn der so weitermacht.
Ja, und dann gibt es aber, wenn wir nochmal zurückgehen nach Rostock, da gab es auch eine ganz schöne, unschöne Szene, nämlich beim Treffer zum, ich glaube, es war das 13-0,
ja.
Sah man plötzlich einen Rostocker Fan in den Innenraum stürmen, aufs Spielfeld drauf, mit offenem Visier einfach auf die Mannschaft drauf und wurde dann von ein oder zwei FCK-Spielern umgestoßen und dann sofort von den Ordnern weggetragen. Boah, ganz schön wilde Szene irgendwie, oder? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich dachte, das ist eigentlich total surreal, was passiert hier und wie schafft es dieser Mann irgendwie aufs Spielfeld zu kommen? Wobei, dann habe ich gleichzeitig gedacht, naja, jeder Flitzer schafft es auch, also scheinbar sind die Sicherheitskontrollen da möglicherweise nicht ausreichend genug.
Für mich war das eigentlich schon ein Grund zu sagen, dass man ein Spiel abbricht, weil ich weiß nicht, wo man sonst die Grenze zieht. Also wenn ein Fan aufs Spielfeld rennt und Spieler attackiert, also viel schlimmer geht es ja eigentlich kaum, um jetzt zu sagen, okay, da ist jetzt eine Grenze überschritten worden.
Ja, also ich sehe es auch so, dass auf jeden Fall insofern, also das ist so eine Eskalationsstufe, dass es nicht jemand wirft aus dem dritten Oberrang einen Becher und der landet neben dem Spieler, sondern das hätte auch durchaus anders noch ausgehen können. Die FCK-Spieler, finde ich, haben da wirklich sehr, sehr gut reagiert. Aber also Spiele wurden schon für deutlich weniger abgebrochen, hatte ich das Gefühl. Und ich finde, es wäre in der Situation ein richtiges Zeichen, weil also bei allem Frust und Emotionen im Abstiegskampf, das ist so dermaßen drüber, dass man jetzt sagt, jetzt der einzige Weg, wie ich jetzt hier meinen Frust loswerden kann, ist, dass ich den gegnerischen Spieler attackiere. Ja, also finde ich sehr fragwürdig und ich hätte mir ähnlich wie auch schon vielleicht im Düsseldorf-Spiel gewünscht, dass man da einen Spielabbruch erwirkt, damit einfach Zeichen gesetzt werden. Also, weil irgendwo, wie gesagt, also Nico hat es schon gesagt, irgendwo musst du ja die Grenze ziehen. Und wenn du mal sagst, ja, mal hier, lassen wir es jetzt mal durchgehen, aber beim nächsten Mal, vielleicht dann doch wieder, oder wenn ein Becher geworfen wird, also irgendwo musst du ja eine klare Grenze ziehen.
Ja, auch wenn ich beileibe oder weiß Gott nicht irgendwie Fanbashing jetzt gegenüber anderen Fans betreiben will, wirklich nicht, da bin ich weit von entfernt. Aber es ist auch nun mal so, dass Hansa Rostock oder die Fans von Hansa Rostock jetzt auch nicht das erste Mal irgendwie auffällig geworden sind oder dass da Sachen passiert sind, die auch möglicherweise grenzüberschreitend sind. Das hatte mich auch so ein bisschen im Nachgang verwundert. Weder ist mir das groß in den sozialen Medien aufgefallen, noch in irgendwelchen sportjournalistischen Medien. Über dieses Szenario Spielabbruch wurde irgendwie gar nicht diskutiert, als hätte das nie zur Debatte gestanden. Von daher ist die Frage natürlich total berechtigt, wo zieht man eigentlich die Grenze und was ist erlaubt und was ist eben nicht mehr erlaubt.
Ich möchte noch ganz kurz, wenn wir schon bei Fans von Randa Rostock, möchte ich noch ein kleines Positivbeispiel nennen. Und zwar, wie man zu Stadion-Vlogs und was auch immer steht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde aber, ein Hansa-Fan hat einen, für mich, ich habe nur dieses eine Video jetzt gesehen, sehr sympathischen Stadion-Vlog gemacht, wo man ja ein bisschen auch mitfühlen konnte, wie sich das anfühlt, wenn die Mannschaft so eine Nichtleistung abliefert. Und wer nochmal irgendwie den Sieg gegen Hansa Rostock als FCK-Fan noch mal ein bisschen nachempfinden will und ein kleines bisschen Schadenfreude hat, kann sich den Stadion-Vlog gerne anschauen. Müsste einfach ja das Spiel und dann Stadion-Vlog hinten dran angeben bei YouTube. Und dann ist das allererste. Ist eine gute Abendunterhaltung, finde ich.
Ja, also 90+6 ist auch immer für heiße Tipps gut. Zurück zum Sportlichen. Also 3-0 in Rostock, quasi die allerbeste Reaktion, die eine Mannschaft hätte auf diese Derby-Pleite auch zeigen können. Und dann kam die große Frage, nämlich eine Woche später, VfL Osnabrück ist zu Gast auf dem Betze und schafft es diese Mannschaft, diese Leistung aus Rostock, sagen nochmal zu untermauern oder verfällt sie nach einem guten Spiel wieder in ältere Muster und bringt eben nicht die Leistung, die es auch braucht im Zweitliga-Abstiegskampf. Vorneweg, es wissen sowieso alle, das Spiel ging 3-2 aus. Unser Redakteurkollege Dominik hat geschrieben, es war ganz viel Betze-Mentalität da und die Mannschaft bewegte sich aber auch zwischen Genie und Wahnsinn und ich finde, damit hat er es irgendwie richtig gut auf den Punkt gebracht, weil obwohl das natürlich so ein geiles Comeback war, obwohl irgendwie 42.000 Fans samt Mannschaft völlig ausgerastet sind, zu Recht natürlich in der 93. Minute, war mein Eindruck, das Spiel der Roten Teufel war nicht unbedingt das allerbeste, gerade mit Blick auf die erste Halbzeit. Ich habe, glaube ich, selbst den Begriff nettes Mittagsschläfchen verwendet. Also da passierte relativ wenig auf dem Spielfeld. Es war wieder sehr, sehr taktisch geprägt. Und im Prinzip das große Feuerwerk auf beiden Seiten wurde ja dann auch erst in Halbzeit 2 abgefeuert. Wie habt ihr das Spiel gegen Osnabrück gesehen und wie bewertet ihr im Nachgang die Leistung des FCK?
Also über die Standardsituation kann man gerne nochmal sprechen, denn das war ja wirklich grottenschlecht verteidigt, wenn man das überhaupt verteidigt nennen darf, dass du nach 2 Eckbällen und Osnabrück wird hauptsächlich nach Eckbällen oder nach Standardsituation gefährlich und dann lädst du die so einfach ein und holst sie ins Spiel 2-mal. Das muss auf jeden Fall besser werden. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal das 3-2 hervorheben, weil ich finde, in der Situation, in der Nachspielzeit, du kämpfst dich 2-mal zurück und dann spielst du das echt sauber aus, dass Kral das Spiel schnell macht, dass Sima Kalat den Ball auf Tetschi spielt und Ache halt das Ding wieder eiskalt macht. Das war dann halt schon wieder so ein bisschen sinnbildlich und auch tatsächlich gut rausgespielt.
Ja, also ich fand auch, dass das 3-2, dass Sima Kalat da in dem Moment, er bekommt den Ball von Zimmer und anstatt ihn aber irgendwie klatschen zu lassen oder ein bisschen Tempo rauszunehmen, dreht er sich direkt um und direkt geht der Blick nach vorne, hat die 2 Optionen mit Ragnar Ache und Uchim Tetschi und danach ist es wirklich einfach nur sauber ausgespielt. Ich fand auch die erste Halbzeit war, ja, ging wirklich gut los auf beiden Seiten, da war durchaus mal die eine oder andere fußballerische Sequenz zu erkennen. Dann aber so, also spätestens ab der 20. Minute war das wirklich ein einziges, wir schieben uns den Ball hin und her und schlagen den Ball dann zur gegnerischen Innenverteidigung und dann machen die dasselbe und es war eigentlich gar kein fußballerischer Ertrag da und so richtig los ging es dann erst wieder in der zweiten Hälfte und ja, Standardsituation beim ersten, Puchacz sieht ganz schlecht aus, Ragnar Ache kriegt gar keinen Zugriff auf den gegnerischen, also auf Yannick Engelhardt. Und beim zweiten irren auch wieder 3 FCK-Verteidiger durch den Strafraum und kriegen den Ball am Ende nicht geklärt. Ja, gerade wenn der FCK ist ja standardstark, man hat mit der Innenverteidigung und der großen Doppel-6 plus Ragnar Ache 5 wirklich große, kopfballstarke Spieler auf dem Platz. Das sollte eigentlich zumindest reichen, um das Zentrum halbwegs sauber zu halten. Aber diese zweimal waren wirklich auch ein absoluter Totalausfall. Also es war wieder ein bisschen in alte Muster zurückverfallen. Und ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, da war so ein bisschen immer so eine leichte Angst, da einen Elfmeter oder so zu verursachen, weswegen dann lieber mal irgendwie kurz weggeblieben wird. Ist halt nicht so klug im eigenen Strafraum dann, wenn danach das Tor fällt.
Es ist halt wirklich purer Slapstick gewesen. Also beim 1:0, da ist der Ball auch wieder 4-5 Mal im 16er unterwegs. Dann bei dem 2:1 eine riesen Bogenlampe da von Diakité über Kral hinweg. Und dann stehen da quasi drei Spieler am Pfosten und der geht trotzdem rein. Also es war schon katastrophal.
Auf jeden Fall. Und dann nichtsdestotrotz gewinnst du das Spiel. Und ich habe gerade auch nochmal gedacht, ob es der Zufall so will oder nicht. Es ist ein bisschen sinnbildlich, dass Friedhelm Funkel in der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel sozusagen diese ganzen Datenanalyse-Tools von heute so ein bisschen in die Mangel genommen hat. Und er hat, glaube ich, sowas gesagt, das wird man alles sehr überschätzen und das würde gar nicht so eine große Rolle spielen. Am Ende ist Fußball relativ simpel und es geht darum, Tore zu schießen. Und ich dachte nach dem Sieg, ja, genau so ist es. Also eine erste Halbzeit, die wirklich total langweilig war, die taktisch geprägt war von beiden Seiten. Es war so klar, genauso wie gegen den KSC. Keiner will den ersten Fehler machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, das Spiel in der zweiten Halbzeit war deutlich verbessert. Aber nichtsdestotrotz, der FCK hat einfach 3 Tore geschossen, 1 mehr als der Gegner, 3 Punkte, fertig. Das ist, glaube ich, so die Haltung und die Einstellung von Friedhelm Funkel. Und die funktioniert gerade einfach gut.
Mehr brauchst du ja aktuell auch nicht. Also wer jetzt anfängt, über die Art und Weise sich zu beschweren, also ist, glaube ich, der komplett falsche Zeitpunkt dafür. Wir brauchen irgendwie Punkte. Und wenn wir jedes Spiel 1-0 oder 3-2 oder wie auch immer gewinnen, am Ende ist das komplett egal.
Ja, gehe ich mit, solange man die Punkte auch holt. Weil ich finde...
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also man hätte sich... am Ende ist es dann verdient. Nico, du wirst auch mitbekommen haben mit dem Stadion, die Schlussphase, die letzten 10 Minuten, da hat der FCK nochmal wirklich eine Wucht entwickelt zum 2:2 hin und vor allem auch danach. Aber man darf sich da jetzt auch nicht dann groß beschweren, wenn das am Ende 2:2 ausgeht. Und dann holst du am Ende einen Punkt gegen ein wirklich schwaches Osnabrück, was man in der ersten Hälfte ja mehr oder weniger selbst aufgebaut hat, indem man einfach sehr viel Platz gelassen hat. Die konnten sich also zwar im ungefährlichen Raum den Ball hin und her schieben zwischen den Innenverteidigern, aber so habe ich immer das Gefühl, so gibst du dem Gegner erstmal ein bisschen Selbstvertrauen, du hilfst dem Gegner ein bisschen ins Spiel rein. Und das ist vollkommen okay, wenn man das gegen gute Mannschaften macht, die auch sicher am Ball sind, die sich aus Pressing-Situationen locker lösen können. Aber man hat gesehen, wenn der FCK irgendwie ein-, zweimal ein bisschen Druck gemacht hat, dann kam sofort der lange Ball und in eigentlich allen Fällen war der dann beim FCK. Und ich finde immer so ein bisschen, also klar, im Moment zählt auch nur das Ergebnis und ich beschwere mich nicht, dass der FCK hier jetzt nicht 6-0 gegen Osnabrück gewonnen hat und die nicht völlig an die Wand gespielt hat. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre und ein bisschen, ja, auch sich selbst zutraut, mit dem Ball was anzufangen, dann hätte das auch ein bisschen weniger nervenaufreibend hätte das vonstatten gehen können und ein bisschen schöner anzusehen, gerade in der ersten Hälfte.
Aber ich fürchte, dass wir diese, oder nicht wir, sondern vielmehr die Mannschaft, diese Unsicherheit bis zum Ende der Saison nicht mehr rauskriegen wird. Das ist, ich würde vermuten, dass es einfach irgendwie so dieser unterschwellige Druck, der permanent da ist. Du weißt, dass du stehst im Abstiegskampf. Die Spieler sind ja irgendwie nicht blöd. Die wissen ja, was das für die Stadt, für die Region, für den Verein bedeutet, wenn es wieder in die dritte Liga geht. Und das kannst du, glaube ich, nicht einfach so abschütteln. Erst recht nicht beim FCK. Das kannst du vielleicht bei anderen Vereinen, die nicht mit dieser pompösen, voluminösen Tradition leben. Irgendwie sagt das ja letztlich jeder, der Druck beim FCK ist immer ein bisschen höher als bei vielen anderen Vereinen. Und deswegen wäre meine Hypothese, ich bin da vollkommen bei dir, bring ein bisschen mehr offensive Power, dann bringst du so einen Gegner wie Osnabrück relativ schnell in Bedrängnis. Aber dafür brauchst du eben auch das Selbstbewusstsein, dass das klappt. Und wahrscheinlich ist gerade die Einstellung auch durch Friedhelm Funkel geprägt, eher zu sagen, wir halten die Null, solange es nötig ist und erst dann machen wir irgendwann auf.
Du brauchst natürlich auch die Defensive dafür, dass du halt auch regelmäßig dann die Konter unterbindest und da sehe ich halt echt schwarz.
Ja, das ist guter Punkt.
Genau, weil wir natürlich auch auf den beiden Außenverteidigerpositionen durchaus ja auch Defizite haben, ne, in der Rückwärtsbewegung. Also es gab schon vielfach in der Situation eben die Situation, dass John Zimmer oder Timo Puhac einfach überlaufen worden sind, vielleicht gedanklich in der einen oder anderen Situation zu langsam waren. Ich erinnere mich gerade an das 1-0 gegen den KSC, wo der KSC zwar ein wirklich traumhaften, tödlichen Pass spielt, bei dem John Zimmer in der Verteidigung aber trotzdem nicht gut aussieht. Das Gleiche gibt es eben auch auf der anderen Seite mit Puhac. Wir haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, dass jetzt mal tatsächlich kurzen Blick auf Daten, er zu den defensiv betrachtet schwächsten Linksverteidigern der zweiten Liga gehört. Und das sind natürlich die Schwachstellen. Und dann haben wir eine Innenverteidigung, die muss das eigentlich auffangen. Jetzt ist das Kraus-Experiment, würde ich sagen, erstmal wieder gescheitert. Tomiak und Elvedi haben es jetzt zuletzt für mich eigentlich ganz gut gemacht, aber so, wer kommt dahinter? Dann ist da ein Soldo, dann ist da ein Touré. Also die Alternativen sind auch nicht zwingend welche, die richtig Konkurrenzdruck ausüben können.
Ja, ich finde auch weiterhin, also Funkel hält ja an der Viererkette jetzt weiter fest. Warum jetzt auch ändern, hat ja jetzt ja nicht schlecht funktioniert. Abgesehen jetzt mal vom KSC. Aber ich finde, also was mir wirklich Sorgen macht weiterhin also Puhac auf der linken Verteidigerposition, weil das war auch gegen Osnabrück wieder mit Christian Conte einen sehr schnellen Gegenspieler und da war quasi keine defensive Gegenwehr von Puhac. Also da sind ein, zwei Flanken wirklich, wirklich gefährlich geworden. In der ersten Hälfte war es, glaube ich, der, wo Engelhardt per Hacker abschließt, wo 20 Zentimeter fehlen und es steht 1-0. Und das geht halt super leicht. Also wenn es nichts weiter braucht, um den FCK defensiv auszuhebeln, als ein Defensivpass oder ein Diagonalpass hinter die Kette auf der rechten offensiven Seite des Gegners, dann ist das ein bisschen zu leicht. Und ja, man hat halt irgendwie jetzt gegen Osnabrück das Glück, dass auch die jetzt offensiv nicht überragend gespielt haben. Und weil deswegen freunde ich mich immer noch nicht so ganz mit der Viererkette an, weil ich sehe noch nicht wirklich die Vorteile da drin. Jetzt hat es zwar irgendwie punktetechnisch funktioniert und gegen Rostock allgemein auch ganz gut funktioniert, aber es würde mich nicht wundern, wenn es dann gegen Hannover wieder schief geht, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch weil der Kader ja für eine Fünferkette ausgerichtet ist.
Wollte ich gerade sagen, der Kader ist ja gebaut worden für eine Fünferkette, auch nur unter Dirk Schuster. Und das siehst du ja auch, was in dieser Saison alles schiefgelaufen ist, dass wir jetzt den dritten Trainer haben und der eine Viererkette spielt. Da ist ja in der Planung und auch in der Vorstellung ja alles schiefgelaufen.
Ja, und nichtsdestotrotz kann man auch sagen, der Erfolg gibt Friedhelm Funkel recht. Er hat jetzt 4 Spiele, stand er an der Seitenlinie und hat 7 von 12 möglichen Punkten geholt, was, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, einem Punkteschnitt von 1,7 entspricht ungefähr. Und damit hat er einen deutlich besseren Schnitt als Schuster und auch Gramotzis hatte. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, die wir uns im Vorfeld der Aufnahme selbst gestellt haben. Was hat sich denn eigentlich unter Friedhelm Funkel verändert, außer eben der Tatsache, dass er einen besseren Schnitt hat, dass er Spiele mit der Mannschaft gewinnt? Aber habt ihr irgendwie den Eindruck, es hat sich auf dem Platz was verändert? Hat sich was in der Kommunikation verändert, im Auftreten, im taktischen Bereich, außer jetzt natürlich der Viererkette? Weil, um das vielleicht vorwegzugreifen, wenn ich darauf antworten müsste, ich habe das Gefühl, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Die Stammformation ist die gleiche geblieben. Funkel hat ein paar personelle Experimente gemacht, aber jetzt auch nicht wahnsinnig groß. Der Kader ist eigentlich relativ gleich. Er hat jetzt natürlich die Taktik verändert, auf Viererkette umgestellt. Dadurch wirkt alles ein bisschen reifer, ein bisschen griffiger. Und ich glaube auch, das zu Null-Spiel in Rostock belegt das auch ein Stück weit. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen auf die Perspektive an, aber der Fairness halber könnte man sagen, naja, gegen Osnabrück waren es auch nur 2 Standardtore und aus dem Spiel heraus hat die Defensive halbwegs gut funktioniert. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, im Spiel nach vorne, es ist irgendwie die gleiche Spielweise wie unter Gramotzis, wie auch zum Teil unter Schuster. Wie seht ihr das?
Ich sehe seit der Entlassung von Dirk Schuster eigentlich gar keinen wirklich großen Unterschied. Vielleicht auch, weil die Trainer nicht lang genug da waren. Gramotzis hatte 7 Ligaspiele, glaube ich. Und Funkel ist jetzt auch erst das 4. Spiel da. Also, dass man da jetzt erwartet, irgendwie eine Handschrift zu sehen, ist, glaube ich, ein bisschen vermessen. Aber dann frage ich mich trotzdem wieder, warum entlässt man Schuster, wenn man jetzt schon wieder 2 neue Trainer hat, die 7 und 4 Spiele bis jetzt da sind und ja, spielerisch keine Weiterentwicklung da ist.
Ja, ich finde aber auch, also ich finde, man sieht gefühlt seit dem Düsseldorf-Spiel keine spielerische Entwicklung. Also wenn ich mir jetzt, ich habe auch gedacht, okay, irgendwas muss ja Funkel verändert haben, dann schaut man aufs Aufbauspiel oder auf den offensiven Plan, dann stellt man fest, ist immer noch kein echter Plan vorhanden, außer wir versuchen irgendwie kommt der Ball, ich weiß Gott wie, über Dreiecken zu Ragnar Ache im Strafraum und dann soll er einfach machen. Und auch im defensiven Anlaufen, das, was ja Gramotzes zumindest nochmal ein bisschen verändert hat, im Gegensatz zu Schuster, ein bisschen offensiver angelaufen, hat sich von der Formation her gar nichts verändert unter Funke. Also immer noch rückt Opoku ein bisschen ein und Ritter schiebt nach vorne und bildet so, ja, so ein, die erste Pressinglinie mit Ragnar Ache zusammen. Nur man presst jetzt deutlich verhaltener, versucht ein bisschen kompakter zu stehen, versucht sich unter keinen Umständen rauszulocken. Und ja, auch ansonsten, also man hat gegen Osnabrück hat man so ganz, ganz vereinzelt ein paar Sequenzen gesehen, wie der FCK gedenkt, mal das Spiel selbst aufzubauen. Und dann kippt meistens einer der beiden Sechser, häufig war es Nihus, in die Innenverteidigung ab zwischen Elvedi und Tomiak. Und Ritter schiebt von der 10 ja, auf die 8 und meistens rückt dann noch einer der Außen ein bisschen ein, um den Halbraum da auszufüllen. Und das hat sogar auch echt gut funktioniert. Also meistens wurde Ritter irgendwann freigespielt und konnte aufdrehen und konnte das Spiel vertikal schnell machen und hat dann auch meistens ja immer wieder jemand auf Außen gefunden. Und das waren immer gefährliche Situationen, aber sowas passiert halt einmal pro Halbzeit, habe ich das Gefühl. Und ja, so wirklich eine spielerische Entwicklung oder irgendeine Veränderung habe ich jetzt auch nicht gesehen, was man jetzt gegen Osnabrück wieder mal gesehen hat, was seit langem gefehlt hat, beziehungsweise seit dem Schalke-Spiel eigentlich, ja, oder mit Ausnahme des Schalke-Spiels seit der Krise gar nicht mehr vorhanden war, da dass die Bank wieder einen echten Impact hatte und einen echten Mehrwert gebietet hat. Also alle, die reingekommen sind, haben in irgendeiner Art und Weise was bewegt. Klar, ganz vorne mit dabei auf jeden Fall Sima Kalla, würde sagen, der Mann, nachdem er gegen Rostock gar nicht im Kader stand, hat er es jetzt mal, hat die Chance ergriffen.
Die Chance ergriffen, also.
Schönes Wortspiel, hat ein paar Millisekunden gedauert, bis es angekommen ist. Okay, ihr beiden wart ja auch im Stadion. Ich habe das Spiel vor dem heimischen Fernseher verfolgt, aber was ich mitgekriegt habe im Nachgang des Osnabrück-Spiels, es gab scheinbar eine recht unschöne Szene. Und zwar ist Lex Tiger Lubinger sowohl beim Warmlaufen als auch nach seiner Einwechslung oder während seiner Einwechslung ziemlich lautstark ausgepfiffen worden. Nico, du sitzt ja auf der Pressetribüne. Leo, du warst ja auf einer Tribüne. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Also es war schon sehr laut und sehr deutlich. Was man davon hält, ist, glaube ich, jetzt wirklich Geschmackssache. Der hat uns eigentlich ja wirklich gar nichts getan. Und er ist ja nach wie vor Spieler von uns. Er ist ja nur in Osnabrück ausgeliehen. Aber der kam, ich glaube, kurz vor dem 3-2. Und da kann ich mir eigentlich nur erklären, dass halt wirklich alles ausgepfiffen wurde, was kein FCK-Logo trägt. Das wäre so die einzige Erklärung, wieso man den jetzt wirklich so extrem ausgepfiffen hat.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand es mehr als irritierend, dass ein Spieler, der noch Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern hat und jetzt auch nicht irgendwie einen unschönen Abgang hingelegt hat, so ausgepfiffen wurde. Jetzt in der Schlusphase bei der Einwechslung kann, wie gesagt, sein, es wurde viel gegen den Schiedsrichter gepfiffen. Allgemein war die Stimmung sehr, sehr angespannt, sehr erhitzt. Aber er wurde ja auch schon bei der Vorlesung der Aufstellung ausgepfiffen. Und da verstehe ich es gar nicht. Ich habe Lex Tiger Lubinger immer so als Außenwahrnehmung, als sehr, einen sehr netten Spieler wahrgenommen und auch jemand, der immer 100% dafür gegeben hat. Und ja, also warum man jemand, der auch im Sommer zurückkehrt und eventuell perspektivisch sogar vielleicht, wenn er nochmal einen Entwicklungsschritt macht und vielleicht nochmal einen Kaderplatz bekommt, warum man den auspfeift, erschließt sich mir gar nicht. Auch im Eifer des Gefechts habe ich dafür eigentlich kein Verständnis und finde ich echt schade, muss ich wirklich sagen.
Lennart Grill wurde ja nicht ausgepfiffen zum Beispiel, obwohl da ja auch ex-Lautra ist. Müssen wir den eigentlich auch auspfeifen, wenn man schon Lubinger auspfeift?
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ich glaube, ihr habt irgendwie alles Wichtige gesagt, was man dazu sagen kann. Ich fand's und ich finde es irgendwie tatsächlich sehr unangenehm und finde, das steht den FCK-Fans mal völlig unabhängig davon, was die Gründe sind, einfach auch nicht gut zu Gesicht. Ein Spieler, der tatsächlich noch unter Vertrag steht, der bald zurückkommt, sollte man nicht auspfeifen. Ich glaube, da können wir einen Punkt hintersetzen, weil ich glaube, da sind wir uns wirklich alle sehr, sehr einig. Und ja, wünschenswert wäre, wenn sowas einfach nicht noch ein zweites Mal passiert. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir vielleicht das Sportliche für einen Moment ab. Oder gibt es von eurer Seite noch etwas, was noch zum Osnabrück-Spiel unbedingt gesagt werden muss?
Nee, von mir aus können wir gerne einen Schritt weiter gehen.
Sehr schön. Dann wagen wir jetzt mal ein kleines Experiment, was wir heute in dieser 18. Folge zum allerersten Mal machen. Wir haben euch nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, via Instagram-Story gefragt. Habt ihr Fragen an uns, zum Beispiel an das Podcast-Team oder Fragen über den FCK, die wir in dieser Folge diskutieren sollen? Und vorneweg vielen Dank erstmal für all die vielen Einsendungen. Wir haben wirklich jede Menge Fragen bekommen. Sehr gute, sehr ernste, aber auch sehr lustige. Wir haben uns ein paar rausgepickt, die wir jetzt gerne stellen und dann auch im Rahmen dieses Podcasts diskutieren werden. Und die erste Frage kommt von Chris DR07 und Johannes Delage und auch viele weitere von euch haben uns gefragt: Was denkt ihr, hat der FCK eine Chance, Ragnar Ache über die Saison hinaus zu halten oder wird Ragnar Ache nächste Saison einfach noch beim FCK spielen? Spannende Frage. Wir haben ja vorhin schon kurz auf seine Statistiken geschaut. Ragnar Ache ist on fire, macht wieder richtig viel Laune. Da ist die Gefahr natürlich relativ groß, dass jemand mit sehr viel Geld um die Ecke kommt und der FCK einfach nicht Nein sagen kann, oder?
Das wird schwierig zu sein, den zu halten. Ich gehe mal davon aus, weil wir den jetzt ja erst im letzten Sommer geholt haben, dass der noch mindestens ein Jahr Vertrag hat. Aber am Ende soll das ja auch bitte schön das Geschäftsmodell vom FCK sein, dass wir Spieler günstig holen und die dann teuer wieder verkaufen. Und vielleicht ist es dann wirklich so der Anfang, dass wir jetzt, ich glaube, wir haben knapp 1 oder 2 Millionen für Ragnar Ache bezahlt, was hier so an Summen rumgeht, was man so hört. Und aktuell, wenn der so weitermacht und der seine 20, 25 Tore schießt am Ende der Saison, da wird schon ein ordentliches Sümmchen dabei rumkommen, falls er wechselt. Vielleicht will er auch bleiben.
Ja, also selbst im Szenario Klassenerhalt sehe ich fast als ja nicht wirklich gegeben, dass Ragnar Ache nächste Saison noch beim FCK spielt, weil ich finde, Ragnar Ache bringt mehr mit als nur, okay, also abgesehen von diesen überragenden Statistiken, finde ich, bringt Ragnar Ache noch viel mehr mit als 14 Mal in der zweiten Bundesliga geknipst, und weil das kann auch alles heißen, also 14 Mal einfach im Strafraum den Fuß hingehalten oder eben diese, wie wir sie vorhin schon beschrieben haben, diese unfassbaren Attribute, die er mitbringt, diese Physis. Und wenn man, also mir fällt immer wieder das Pokalspiel gegen Nürnberg ein, wo Ragnar Ache eingewechselt wird nach Verletzung. Und das ganze Spiel direkt mit dieser Einwechslung einmal dreht. Und diese Wucht, dieser Mehrwert im Aufbauspiel, Bälle festzumachen, aber auch gleichzeitig diese Schnelligkeit, die Abschlussstärke. Ja, lass den mal in einem Szenario spielen, wo der mal 34 Spiele macht bei einer guten Mannschaft in der zweiten Bundesliga, wo die Offensive noch um ihn herum richtig, richtig gut funktioniert, dann weiß ich nicht, wo die Reise hingeht, mit wie vielen Toren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, und ich bin aber auch ihm in keinster Weise böse, wenn er jetzt sagt, gut, nach einem Jahr, es war schön hier, aber ich bin zu höheren Berufen, und wenn es dann, wie von Mitty prognostiziert, die 15 Millionen nach Bournemouth sind, dann sage ich dazu, dann weine ich eine Träne ihm hinterher, weil ich ihn sehr gerne beim FCK spielen sehe, aber ich bin ihm auch nicht böse.
Spätestens wenn er einen Anruf von Julian Nagelsmann bekommt, haben wir wohl keine Chance mehr.
Das heißt, Ragnar Ache wird nach Marlon Ritter der zweite FCK-Spieler, der bei der Europameisterschaft im Kader steht, ja? Ja, ich meine, also ich stimme euch wirklich zu, was ihr sagt. Es wird natürlich eine Schmerzgrenze geben, bei der FCK einfach aus finanziellen Gründen de facto nicht mehr Nein sagen kann. Aber ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass diese Grenze nicht aktuell nicht so niedrig ist, sondern der FCK sich auch durch seine insgesamt ja sehr positive Entwicklung der letzten 2 Jahre vielleicht mal wieder mehr in die Situation gebracht hat, einfach besser verhandeln zu können und nicht mehr jeden Preis annehmen zu müssen, sondern sich eben auch eine Grenze aufzusetzen, die vielleicht deutlich über der gezahlten Ablöse für Ragnar Ache liegt. Was mir aber nochmal so durch den Kopf ging, und jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass ich es mir gerade ein bisschen schön rede. Klar hat Ragnar Ache in dieser Saison wirklich eine wahnsinnig geile Quote, und trotzdem würde ich sagen, er hat eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Er hat jetzt auch nicht konstant auf dem hohen Niveau gespielt. Und wenn ich mir seine Statistiken aus den vorherigen Stationen anschaue, Greuther Fürth, Zweitligasaison, 11 Scorerpunkte. Bei Eintracht Frankfurt in der ersten Liga war das Niveau vielleicht in der Summe aber zu hoch. Das heißt, wenn Ragnar Ache irgendwie ein cooler Typ ist, dann wird er sich überlegen, ob vielleicht nicht ein zweites Jahr beim FCK tatsächlich nochmal Sinn macht. Gerade auch mit dem Potenzial, vielleicht wieder ein bisschen mehr im Mittelfeld zu spielen. Voraussetzung für all das ist natürlich der Klassenerhalt. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass Ragnar Ache einen Vertrag für die dritte Liga hat. Dann wäre das Kapitel, glaube ich, sowieso endgültig beendet.
Der würde in der dritten Liga 40 Tore schießen.
Mit der Defensive wird der FCK es aber trotzdem irgendwie schaffen, nicht aufzusteigen, trotz der 40 Tore von Ragnar Ache. Aber ich finde auch, diese Verletzungsanfälligkeit spricht auch ein bisschen dafür, ihn bei einem guten Angebot im Sommer auch gehen zu lassen. Weil, angenommen, Ragnar Ache bleibt noch ein Jahr, der FCK entwickelt sich spielerisch und sportlich nicht wirklich weiter. Und Ragnar Ache zieht sich irgendwie noch eine strukturelle Verletzung zu und trifft nur 7-8 Mal und man verliert ihn entweder im nächsten Sommer dann ablösefrei oder zu einem deutlich niedrigeren Preis. Also ich würde auch sagen, bei einem guten Angebot einfach nicht Nein sagen. Vielleicht spielt er dann irgendwie nächstes Jahr mit Heidenheim in der Conference League. Irgendwie so in dieser Riege denke ich mal, dass es für Ragnar Ache die Reise hingeht. Also eher, unteres Mittelfeld, Abstiegskampf, Bundesliga. Ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben.
Mit dem FCK spielt er aber nächstes Jahr auch international.
Das stimmt. Dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen, ja.
Und gut. Das nicht nur in der Conference League. Ja, also vielleicht können wir festhalten, dass mit jedem Tor, das Ragnar Ache noch schießen wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, natürlich immer geringer wird.
Ja.
Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Matti24 fragt uns nämlich, ist eine schöne Frage, der FCK spielt am Wochenende gegen Hannover 96 und Marlon Ritter ist gelb gesperrt aufgrund seiner 5. gelben Karte. Und Matti fragt, wer soll Ritter eigentlich in Hannover ersetzen?
Friedhelm Funkel hat nach der Pressekonferenz nach dem Spiel schon mal den Namen Philipp Clement in den Raum geworfen.
Aber Philipp Clement kann ich mir gar nicht vorstellen. Also selbst wenn er die ganze Woche im Mannschaftstraining sein sollte, wird sein Trainingsrückstand für einen Startelf-Einsatz in Hannover wirklich viel zu früh kommen. Also wenn Philipp Clement, dann auf der Bank. Aber ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass er die Lösung sein wird.
Aber ich würde alles dafür geben. Also ich würde wirklich alles dafür geben, Philipp Clement nochmal in der Startelf zu sehen, auf dieser 10er-8er-Hybrid-Position ein bisschen das Spiel leiten, beziehungsweise einfach nur die ganzen Konter, die wir gegen Hannover fahren werden, einzuleiten. Aber ja, ich denke auch nicht, dass es für ihn reicht. Wenn er fit wäre, wäre das meine Wunschlösung gewesen. So ist es wahrscheinlich entweder Simakala. Wenn aber Simakala eventuell für Opoku oder Redondo reinrotiert, dann Tobi Raschel, um vielleicht noch ein bisschen mehr Passqualität ins Mittelfeld zu bringen, um auch die Konter oder die Gegenstöße ein bisschen sauberer auszuspielen. Ja, ich glaube, also wenn Simakala nicht andersweitig irgendwie zum Startelf-Einsatz kommt, dann auf der 10 für Marlon Ritter, ansonsten Tobi Raschel wäre meine Antwort.
Und im Normalfall würde ich sagen, es spricht wirklich überhaupt nichts dafür, dass es Tobi Raschel wird. Bei Friedhelm Funkel ist aber tatsächlich alles möglich. Ich weiß noch, dass wir ihn in der Pressekonferenz vor Osnabrück gefragt haben, wie es um Simakala steht, weil er jetzt gegen Osnabrück sein Debüt gefeiert hat und vorher nicht mal im Kader unter Friedhelm Funkel stand. Und auf einmal kommt er rein, spielt 30 Minuten, entscheidet eigentlich mehr oder weniger das Spiel und ist plötzlich eigentlich Topfavorit auf den Platz für den Startelfplatz in Hannover. Und nichtsdestotrotz, auch wenn Raschel in letzter Zeit außen vor war, Friedhelm Funkel hat irgendwie scheinbar ein gutes Händchen dafür, Spieler, die eben lange nicht gespielt haben, trotzdem reinzuwerfen und sie dazu zu bringen, gute Leistung zu bringen. Also ich würde sagen 60-40 trotzdem für Simakala. Was wäre eure Schätzung?
Ich gehe von Simakala aus, muss ich sagen, weil der sich ja jetzt wirklich ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben hat für die Startelf.
Mit 117 km/h auch.
Das glaube ich, also das müsste auf jeden Fall das schönste Tor gewesen sein, was ich live im Stadion jemals gesehen habe. Also vor allem eine willkommene Abwechslung, nachdem bestimmt 50 Volleys von Julian Nihus übers Stadiondach geflogen sind und auch sonst der eine oder andere ist gerne mal irgendwie versucht hat, über die West zu schießen. War mal, ich habe nicht damit gerechnet, dass er reingeht, in keinster Art und Weise. War ja auch, glaube ich, sein schwacher Fuß mit links. Überragendes Tor. Ich finde, das kann man hier auch nochmal erwähnen. Ich glaube, sowas schießt man als Profifußballer auch nur 2-3 Mal in seinem Leben.
Der war auch nochmal ein gutes Stück schöner, das Tor, als das von Rich Metechi. Da hat ja auch gegen Nürnberg, glaube ich, so eine Fackel gezündet.
Ja,
wirklich geile Hütte, kann man echt nicht anders sagen.
Ja, tat mir ein bisschen leid, dass er es nicht so feiern konnte, weil es gegen Osnabrück war, gegen seinen Ex-Verein. Wäre natürlich irgendwie noch schöner gewesen, wenn er dann völlig ekstatisch vor die West rennen könnte und sein erstes, zweite Bundesliga-Tor und das erste Tor für den FCK und dann so ein Tor. Aber über die Kleinigkeiten möchte ich mich jetzt nicht beschweren.
Gut, kommen wir zur dritten Frage. Die kommt von Fabio R68 und die Antwort hat auch wieder etwas mit Friedhelm Funkel zu tun. Nämlich lautet die Frage, wie bewertet ihr die Leistungen von Kenny Redondo?
Ja, Redondo war ja so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Den hatte ja eigentlich keiner wirklich auf dem Zettel, weil der ja auch so für die Fünferkette gar nicht so ist eine Position gehabt hat. Und jetzt auch mit den Flügeln, mit denen wir wieder spielen, mit der Viererkette, hat er sich wirklich da reingespielt und vor allem gegen Rostock ein extrem gutes Spiel gemacht.
Ja, finde ich auch. Also er lebt so ein bisschen seinen dritten Frühling beim FCK. Ist mir manchmal, ich finde, also gegen Rostock hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, gegen Osnabrück fand ich sowohl ihn als auch Opoku nicht wirklich überzeugend. Gerade als dann Tachi und Abiyama eingewechselt wurden. Die haben es per se jetzt nicht viel besser gemacht. Also alle vier müssen im Sommer nochmal den Grundkurs Ballername und sauberer 3-Meter-Pass absolvieren, weil das war teilweise, da sind so viele gute Möglichkeiten einfach verpufft, weil diese vier irgendwie so ein bisschen unsauber gespielt haben. Aber ich fand gerade Dixon Abiyama hat über seine Seite, auch wenn ihm nicht so viel gelungen ist, nochmal ein bisschen mehr Betrieb gemacht, hat sich mehr zugetraut. Das, was auch von Redondo in Rostock total war, dass er einfach am Gegenspieler vorbeizieht und die Flanke versucht, das hat mir jetzt gegen Osnabrück sehr gefehlt. Und ja, aber an sich funktioniert er wirklich ganz gut. Also, dass Kenny Prinz Redondo seine Qualitäten hat in ich bin schneller als alle anderen 21 Menschen auf diesem Platz. Das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Wenn Kenny Prinz Redondo jetzt noch einen guten Abschluss hätte, dann würde er wahrscheinlich jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison konstant gute Leistungen abrufen, sondern hätte die ganze Saison Stamm gespielt. Aber ja, also es freut mich auch für ihn, dass er es wieder reingeschafft hat.
Ja, und während bei Kraus und Zielinski zumindest vorerst die Experimente gescheitert scheinen, so sehr ist es eben auch bei Kenny Redondo geglückt, als einer von drei, die eben durch Funkel reanimiert worden sind. Was ich ganz interessant finde an Redondo, und das wäre sozusagen der Vergleich, den ich ziehen würde, ihr habt es gerade schon kurz erwähnt, gegen Rostock sehr gute Leistung, gegen Osnabrück, eher weniger, eher ausreichend, eher durchschnittlich. Und Kenny Redondo, das ist ja sowas, was sich eigentlich durch seine ganze Karriere beim FCK zieht, von einem auf zum anderen ab, von einem hoch zum anderen tief. Ich erinnere mich irgendwie an Siege gegen Saarbrücken, wo Kenny Redondo der Matchwinner war. Und dann gibt es aber auch Spiele, wo er sich einfach irgendwie versteckt, nicht so richtig präsent ist auf dem Platz. Und in der dritten Liga gab es dieses Phänomen bei ihm auch schon. Und jetzt ist es zwar noch da, aber es passiert in der zweiten Liga, was für mich irgendwie heißt, er hat trotzdem sein Niveau angehoben, weil er alles in allem wirklich in der Lage ist, mitzuhalten und auch trotzdem hin und wieder gute Leistung zu bringen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir gerade Redondo haben, auch mit seinen Erfahrungen im Abstiegskampf, schon in der dritten Liga. Es ist auch jemand, der, ich glaube, eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt. Und deswegen es ist gut, dass wir ihn haben, auf jeden Fall.
Gerade in der Paarung, also defensiv mit Puchac, fand ich das, also ich bin ein bisschen beruhigter, wenn Kenny Prinz Redondo noch irgendwo in der Nähe von Puchac rumrennt, weil du weißt, okay, der kann nochmal irgendwie 3-4 Meter aufholen und verfügt zumindest über grundlegende Defensivfähigkeiten. Offensiv hingegen, finde ich, berauben die beiden sich manchmal so ein bisschen der Stärke, die Linie runterzugehen, weil sie einfach irgendwie dann im letzten Drittel sehr ähnliche Spielertypen sind. Aber ja, ich finde, defensiv ist er auf jeden Fall eine Unterstützung für Puchac und ich glaube, das ist auch so der Hauptgedanke von Funkel, ihn da auch aufzustellen.
Okay, dann bleiben uns noch drei sehr, sehr kurze Fragen, die wir mit jeweils einem Schlagwort beantworten wollen. Und ich würde sagen, Leo, ich stelle dir jetzt einfach mal die erste Frage und dann übernimmt ihr. Die nächste Frage kommt nämlich von Böhn Felix und er fragt in diesem konkreten Fall dich, Leo, lieber Klecht oder Klose?
Ja, wer diese Frage gestellt hat, den würde ich am liebsten noch persönlich kennenlernen. Am besten noch heute Abend.
Heute noch. Sehr gute Antwort.
Ja, damit ist das ist auch meine Antwort auf die Frage. Dann stelle ich einfach mal die nächste. Ich stelle, weil die so gut ist, einfach an euch beide. Und zwar fragt Daniel H. Lives, wie geil ist bitte der FCK?
Sehr geil.
Richtig geil, würde ich auch sagen. Großartige Frage. Nico, gönn dir die letzte.
Genau, Fabio CRFA fragt nämlich, wer uns eigentlich noch aufhalten soll.
In Klammern steht er nicht, aber mit vielen Grüßen an Mitty. Ja, also um zurückzukommen auf den Anfang unserer Folge, würde ich sagen, es kann eigentlich nur der HSV sein, weil wir kämpfen schließlich mit dem HSV um Tabellenplatz 3. Ist ja eigentlich recht klar, oder?
Naja, ich würde sagen, eben nicht der HSV. Weil es ist Frühling, also deswegen nicht der HSV auf jeden Fall schon mal. Die gewinnen mir echt gar nichts mehr.
Und wir spielen in den kommenden Wochen ja gegen direkte Konkurrenten mit Hannover, Düsseldorf.
Stimmt. Oh Gott.
Oh Gott. Ja, das sind die Leiden eines FCK-Fans. Mal ist man am Boden zerstört und dann bricht man wieder in sagenhafter Euphorie aus. So, lass uns einen Punkt machen an dieser Stelle mit den User-Fragen. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank für eure Fragen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden das nochmal wiederholen. Und jetzt ist das nächste Stichwort auch schon gefallen. Hannover, direkter Konkurrent im Aufstiegskampf, ist der nächste Gegner vom FCK. Samstag 20.30 Uhr. Wie blickt ihr auf das Spiel?
Eigentlich mit einem ganz guten Gefühl, muss ich sagen. Wir haben jetzt ja wirklich zwei Siege im Rücken. Und die Gegner, die vor allem viel mehr Ballbesitz haben, liegen uns in der Vergangenheit eigentlich deutlich mehr. Vor allem Hannover liegt uns. Ich glaube, wir haben bis jetzt, seitdem wir wieder aufgestiegen sind, jedes Spiel gegen Hannover gewonnen. Und wie gesagt, also dadurch, dass sie viel Ballbesitz haben, das Spiel kontrollieren, kommen wir immer wieder in die Kontersituation, gerade dann jetzt über Redondo und Opoku, die dann ihre Geschwindigkeit ausspielen können, glaube ich, dass uns vor allem Hannover extrem gut liegen könnte.
Ja, ich finde auch, also die letzte negative Hannover-Erfahrung, die mir einfällt, war damals das Auftaktspiel zur Saison der zweiten Liga. Das war die letzte zweite Ligasaison, glaube ich, wo wir 4-0 oder so verloren haben.
Das war mit Korkut, glaube ich.
Das war, da hat Osayamin Osawe im Sturm gestartet. Und aber seitdem haben ich nur positive Erfahrungen mit dem FCK gegen Hannover gemacht. Und deswegen irgendwie habe ich das Gefühl, 96 liegt dem FCK. Und ich glaube, Hannover leidet auch so ein bisschen an dem Kaiserslautern-Syndrom. Und zwar gegen gute Gegner spielt 96 wirklich, wirklich gut und verliert dann aber wieder gegen Osnabrück. Also passt man sich immer wieder irgendwie dem Niveau des Gegners an. Und das kann ja nur gut sein für den FCK. Deswegen, ich blicke sehr zuversichtlich auf das Spiel.
Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, ist allerdings die Offensive der Hannoveraner. Die haben nämlich 4 Stürmer in ihren Reihen. Das ist Nielsen, Teuchert, Trisoldi und Vogelsammer. Und die 4 haben in dieser Saison jetzt schon zusammen 28 Treffer erzielt. Und Hannover hat insgesamt, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen, 46 Mal getroffen. Das heißt, die 4 haben wirklich eine unfassbare Quote. Und jetzt muss ich mir noch mal kurz die FCK-Verteidigung vergegenwärtigen und denke so, hoffentlich geht das gut. Und gleichzeitig habt ihr natürlich völlig recht, diese Gegner liegen uns. Der FCK kann sich eigentlich relativ entspannt zurücklehnen. Hannover wird Ballbesitz-Fußball spielen und die Lauterer können sich eben in gewohnter Manier eigentlich auf schnelles Umschaltspiel dann über die schnellen Außen konzentrieren. Von daher, ich würde ehrlich gesagt auch nicht schwarz sehen und glaube, da ist durchaus was drin in Hannover.
Was ist dein konkreter Tipp?
Also ich werde im Stadion sein und da ich überhaupt gar keinen Bock habe, eine Niederlage zu sehen, aber auch ehrlicherweise irgendwie dem Braten noch nicht traue, würde ich sagen, es geht 1-1 aus.
Nico, du?
Könnte, glaube ich, jeder mit leben. Also ich gehe mit einem gewohnten 3-2 Auswärtssieg. Die Defensive wird wieder eine Katastrophe sein, gerade mit der Offensive, mit der Hannover auflaufen wird. Aber wir haben ja auch Ragnar Ache, der, glaube ich, alleine in der Saison wahrscheinlich noch 30 Scorer-Punkte insgesamt machen wird. Der wird wieder einen Dreierpack schnüren.
Ich sehe es fast genauso. Okay. Ich gehe mit einem knackigen 3-1. Ache bleibt Mr. Unstoppable. 2 Tore. Und Dixon Abiyama legt noch sein Debüttor nach und beendet damit sämtliche Abstiegssorgen des FCKs, jetzt habe ich gesagt.
The only way is up.
So.
Nicht schlecht, euren Optimismus hätte ich gerne. Ich habe übrigens noch einen ganz kurzen Fun-Fact, jetzt hoffe ich, dass er stimmt. Jetzt kommen wir zur Zauberei des Internets und Dingen, die man so lesen kann, ohne sie geprüft zu haben.
Das nennt man mittlerweile Journalismus.
Das nennt man Journalismus, ja. In der Tat, aber zum Glück machen wir beim Podcast keinen Journalismus, sondern wir plaudern ein bisschen über die roten Teufel. Also da hat sich jemand die Mühe gemacht, finde ich ganz interessant, und hat recherchiert, wie es um die Torjäger und ihre Abwanderung in der Folgesaison steht. Und zwar in den letzten 15 Jahren haben jeweils Aufsteiger den Torschützenkönig gestellt, was natürlich noch viel, viel mehr für Ragnar Ache spricht. Und 5-mal von diesen 15 Jahren kam der Torschützenkönig aus einem Verein, der nicht aufgestiegen ist. Und jetzt könnt ihr raten, wie viele dieser 5 Torjäger bei ihrem Verein geblieben sind.
Wahrscheinlich keiner.
Ja.
Richtig.
Oh, sehr schlecht. Aber wir steigen ja auch noch richtig auf.
Ja, also alles entspannt. Dann, ja.
Ja. Ja, das Thema Ragnar Ache wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen, aber hoffentlich nur gänzlich positiv. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier in Gänze abdriften und uns in unseren Aufstiegs-Euphorien und Wünschen, bevor das völlig ausartet, machen wir jetzt einfach hier mal einen Cut. War schön mit euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank ans Zuhören, wie immer. Ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Feierabend.